Ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns damit hineingenommen habt, um Gott die Ehre zu geben. Auch von meiner Seite aus allen ein ganz herzliches Willkommen, wunderschönen Sonntagmorgen Ihnen. Schön, dass wir uns wieder sehen können oder zum ersten Mal sehen können. Ich finde es immer ein schönes Vorrecht, hier zu sein. Bei der Vorbereitung für diese heutige Predigt, da bin ich auf ein Bild gestoßen, das mich allein schon vom Anschauen sehr bewegt. Das kommt dann später mal, ich zeige es Ihnen dann. Als ich dann daraufhin noch die Geschichte zu diesem Bild gefunden habe, die dahinter steckt, dann ging es mir richtig unter die Haut. Am 17. Oktober 1995 wurden in Worcester, Massachusetts, Zwillinge geboren. Die beiden kamen als Frühchen und wogen jeweils unter oder um ein Kilogramm und kämpften richtig ums Überleben. Das sah für eines dieser beiden Mädchen, die beiden hießen Kyrie und Brielle Jackson, für die Brielle sah es sehr, sehr schlecht aus. Sie wurde zusehends schwächer und ist schon blau angelaufen. Man hatte dann kaum mehr Hoffnung, dass sie es schaffen würde. Und die Krankenschwester, die verantwortlich war für die beiden Zwillinge im Brutkasten, hat sich erinnert, dass es in Europa immer wieder üblich ist oder möglich ist auf jeden Fall, dass man Zwillinge gemeinsam in einem Brutkasten unterbringt. Und das hat sie so als letzten Strohhalm dann getan. Und das war eigenartig. Irgendwie hat es dann die Kyrie geschafft, ihrer schwächeren Schwester den Arm um ihren Körper zu legen. Und das war seltsam. Es ging der kleinen, schwachen Brielle zusehends besser. Der Atem hat sich normalisiert, die Herzfrequenz hat sich eingependelt, die blaue Farbe ist gewichen und sie wurde zusehends stabilisiert. Und da war zufällig ein professioneller Fotograf im Haus und hat dieses Bild dann aufgenommen und dann unter dem Titel The Rescuing Hug, also die rettende Umarmung, dann auch veröffentlicht. Reader's Digest und Life Magazine haben es dann ein Jahr später, 1996, dann aufgenommen mit dieser ganzen bewegenden Geschichte. Inzwischen sind die beiden kurz vor ihrem 18. Geburtstag, es geht ihnen richtig gut, sie haben den Führerschein gemacht und fühlen sich wohl. Bei CNN steht ein toller Videoclip, wie es ihnen heute geht. Also richtig sehr, sehr eindrücklich. Gerade für die heutige Predigt ist es mir sehr wichtig, dass wir diese Bilder in Erinnerung haben. Dass es gar nicht viel braucht, um einem anderen helfen zu können. Man muss nicht reich oder mächtig sein, um jemandem helfen zu können oder um was herzugeben. Und man muss nicht groß und stark sein, um jemanden Unterstützung zu vermitteln. Es reicht aus, manchmal eine kleine Umarmung. Und selbst wenn man selber noch klein ist und schwach ist und auf fremde Hilfe angewiesen ist, gehört man doch zu denen, die helfen können und etwas zu geben haben. Ich möchte Ihnen jetzt den Predigttext lesen. Für diese Predigt. Wir machen die Fortsetzung vom 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ich möchte es zitieren nach der Übertragung Gute Nachricht. Auf Ihren Plätzen liegt es dann auch in englischer Sprache nach der NIV-Übersetzung. Da schreibt Paulus den Korinthern Folgendes. Denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Wer aber mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt fröhliche Geber. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Dann gilt von euch, was in den Heiligen Schriften steht. Großzügig gibt er den Bedürftigen. Seine Wohltätigkeit wird in Ewigkeit nicht vergessen werden. Gott, der dem Sämann Saatgut und Brot gibt, wird auch euch Samen geben und ihn wachsen lassen, damit eure Wohltätigkeit eine reiche Ernte bringt. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt. Dann werden viele Menschen Gott wegen der Gaben danken, die wir ihnen von euch übergeben. Dieser Liebesdienst soll ja nicht nur die Not der Gemeinde in Jerusalem lindern, sondern darüber hinaus viele Menschen zum Dank gegen Gott bewegen. Wenn ihr euch in dieser Sache bewährt, werden die Brüder und Schwestern in Jerusalem Gott dafür preisen. Sie werden ihm danken, dass er so treu zur guten Nachricht von Jesus Christus steht und so selbstverständlich mit ihnen und mit allen teilt. Und weil sie sehen, dass Gott euch in so überreichem Maß seine Gnade erwiesen hat, werden sie für euch beten und sich nach euch sehnen. Lasst uns Gott danken für sein unsagbar großes Geschenk. Soweit diese guten Sätze, die uns Paulus mitgegeben hat. Gerade in diesem Bibeltext, wenn es um Säen und ums Ernten geht, ist es so wichtig, dass wir diesen Text in den gesamten Zusammenhang stellen, in den er auch geschrieben worden ist. Wenn man einen Bibeltext aus dem Zusammenhang herausreißt, kann man ganz schön auch auf die Nase fallen und letztlich manchem Irrtum aufsitzen. Gerade bei diesem Bibeltext, wenn es um Säen und Ernten geht, kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen und dann ganz schön richtig Schiffbruch erleiden. Es sind zwei verschiedene Seiten. Die Gefahr ist hier bei diesem Text tatsächlich sehr groß. Ich möchte Ihnen diese beiden Seiten, auf die man vom Pferd fallen kann, mal ein bisschen näher vorstellen. Die erste Seite, auf der ich abstürzen kann, geht ungefähr folgendermaßen mit diesen Worten. Ich habe ja selber für mich schon nicht genug. Wie soll ich jetzt noch anderen was geben, wenn es für mich selber ja kaum reicht? Wie soll ich denn davon noch abgeben für die Gemeinde oder für notleidende Menschen? Wenn ich jetzt etwas spenden will, dann tut mir das ja richtig weh. Und nachdem Gott ja fröhliche Geber haben will, geht das nicht. Ich lasse das mit dem Spenden lieber sein, denn das verlangt nun Gott bestimmt nicht von mir. Um dieser Haltung zu begegnen, bringt Paulus hier in diesem Abschnitt dieses Bild, dieses Gleichnis vom Säen und vom Ernten. Um deutlich zu machen, Säen ist immer ein Vertrauensschritt. Jedem, der irgendwo was aussät, ein Landwirt oder ein Hobbygärtner oder wer auch immer, jeder, der was aussät, hat keine Garantie dafür, dass diese Saat auch wirklich aufgeht und dann sogar zu einer reichen Ernte führt. Da kann so vieles geschehen im Verlauf von einem Erntejahr, dass die Ernte kaputt geht. Wer sät, hat keine Garantie, dass diese Saat auch aufgeht. Ich werfe das Saatgut trotzdem in die Erde, in der Hoffnung, dass gute Ernte wächst. Säen ist immer Vertrauenssache. Wir kommen später nochmal auf diesen Gesichtspunkt zurück. Ich möchte erst nochmal die andere Seite darstellen, auf der man vom Pferd abstürzen kann, um Schiffbruch zu erleiden. Das war zur Zeit von Paulus noch gar nicht mal so das Problem. Aber in unseren Tagen kommt dieser zweite Absturz immer häufiger vor. Es wurde wahrscheinlich zuerst mal in den USA festgestellt, diese Lehre, diese fremde Lehre. Aber mit einer gewissen Verzögerung schwappt diese Lehre jetzt auch nach Europa und ist auch in Deutschland schon in etlichen Gemeinden zu finden. Diese Lehre besagt ungefähr Folgendes. Wenn du 1.000 Euro ernten willst, dann musst du 10 Euro säen. Ich führe es mal ein bisschen näher aus. Ja? Dieser Absturz geht, da werden ein paar Bibelstellen aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt. Zum Beispiel diese Bibelstelle Markus 4, Vers 8. Ein Gleichnis von Jesus. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht. Und einiges trug 30-fach, einiges 60-fach und einiges 100-fach. Wer das im Zusammenhang liest, merkt, es geht gar nicht ums Geld hier. Es geht um Gottes Wort, das ausgestreut wird. Aber es hört sich gut an. Also wenn ich 100-fache Frucht haben will, dann muss ich nur mal was säen. Und ich kriege das 100-fach wieder ersetzt von Gott. Eine andere Bibelstelle. Markus 10, 29 und 30. Wahrlich, ich sage euch,
Es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker, mitten unter Verfolgungen und in der zukünftigen Welt das ewige Leben.
Boah, hört sich gut an, oder?
Also wenn ich reich werden will, muss ich nur was spenden und ich krieg's hundertfach wieder zurück. Wer den Zusammenhang liest, da geht's gar nicht um irgendeine Geldanlage. Das geht um Verfolgungssituationen. Da werden Familien zerrissen, weil die einen an Jesus glauben und die anderen eben nicht. Und dann sagt Jesus, ihr müsst euch keine Sorgen machen, ihr werdet versorgt. Überall auf der Welt werden für euch Türen aufgehen. Ihr werdet aufgenommen werden, wenn ihr daheim rausfliegt. Vertraut mir trotzdem. So, aber jetzt kommen die sogenannten Word of Faith-Prediger, zum Beispiel an Kenneth Copeland. Da schreibt in seinem Buch Gesetze des Wohlstands nun Folgendes. Ich zitiere jetzt Copeland. Gib und lass Gott es dir vielfach zurückgeben. Investiere stark in Gott. Die Gegenleistungen sind umwerfend. Jeder Mensch, der in das Evangelium investiert, hat das Recht, eine umwerfende, hundertfache Gegenleistung zu erwarten. Du gibst einen Dollar für Gott und dir gehören 100 Dollar. Gib 10 Dollar und du empfängst 1.000 Dollar. Gib 1.000 Dollar und empfange 100.000 Dollar. Ich weiß, dass ihr multiplizieren könnt, aber ich möchte, dass ihr schwarz auf weiß sehen könnt, wie gewaltig eine hundertfache Gegenleistung aussieht. Zitat Ende. Ist das nicht eine bestechende Logik, oder? Diese Vertreter der Word of Faith-Bewegung um Kenneth Hagin, Ehepaar Copeland, Joel Osteen, Joyce Meyer, nur mal eine kleine Auswahl, die rechnen so und die gehen mit dieser Lehre durch die ganze Welt, kommen in arme Länder, fliegen ihren Gemeindechats ein, kassieren Spendengelder und häufen sich daheim Millionenvermögen an. Für die geht die Rechnung wirklich auf. Durch ihre Fernsehsendungen und Buchverkäufe haben sie sich ein privates Millionenvermögen aufgehäuft. Aber ist es wirklich das, was Paulus hiermit meint? Was Paulus sagen möchte? 2011 kam bei einem Verkehrsunfall der bekannte Evangelist aus der Pfingstbewegung David Wilkerson ums Leben. Das ist ein großer Verlust. Er hat wirklich gute Botschaften weitergegeben. Wilkerson wurde mit dieser Lehre einmal konfrontiert und dann sagte er, als er es gelesen hat und entsprechende Videos gesehen hat, er könnte heulen über diese Gotteslästerung, die hier geschieht. Es ist schlimm, wie hier in dieser falschen Word of Faith-Lehre die biblische Botschaft uminterpretiert wird und dadurch komplett auf den Kopf gestellt wird. Deshalb schauen wir miteinander an, was Paulus uns tatsächlich mit diesen Versen weitergeben möchte im 2. Korintherbrief. Nur so, wenn wir den ganzen Zusammenhang sehen, ist wirklich gewährleistet, dass wir nicht auch heutzutage selber vom Pferd fallen. Paulus hat im Zusammenhang aufgeschrieben, dass es wichtig ist, dass er es für wichtig findet, dass diese Gemeinde in Korinth die verarmte Gemeinde in Jerusalem mit Gaben unterstützt, ihnen weiterhilft. Da hat er den Titus beauftragt, diese Sammlung entgegenzunehmen und nach Jerusalem zu transportieren. Wir hatten in der letzten Predigt zum Beispiel dieses Beispiel von den kommunizierenden Röhren gehabt. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten also festgestellt, letztlich hängen die Christen irgendwo auf der ganzen Welt immer miteinander zusammen. Und sie teilen jetzt Armut und Reichtum. Das, was Gott ihnen schenkt, gehört letztlich in irgendeiner Weise allen. Die Christen sind verbunden in Freud und Leid. Wenn Christen verfolgt werden, geht uns das hier was an. Über Gemeindegrenzen hinweg helfen die einander auf, um nicht kaputt zu gehen. Und gerade diese Jerusalemer Gemeinde, die jetzt das Geld bekommen soll, wird uns ja in der Apostelgeschichte vorgestellt als eine Gemeinde, die äußerst freigebig war. Da wird beschrieben, wie die Gemeinde in Jerusalem Äcker und Häuser und andere Besitztümer verkauft hat, um mit dem Geld gerade den Armen in ihrer Gemeinde und darüber hinaus helfen zu können. Ich finde es faszinierend. Also lest mal nach Apostelgeschichte Kapitel 2 bis 4. Was die Jerusalemer Christen alles weggegeben haben, völlig selbstlos. Und jetzt sind sie selber in große Not geraten, in Armut geraten. Gott hat es nicht verhindert. Sie haben im Vertrauen auf Gott Gelder und Häuser gesät, aber nicht wieder Geld und Häuser geerntet. Gott tickt nicht wie Copeland, Meyer oder Austin. Und jetzt werden die Korinther aufgefordert, nicht jetzt besserwisserisch und belehrend auf die Jerusalemer Christen einzureden. Die Korinther werden aufgefordert, sammelt Geld, helft den Leuten in Jerusalem. Die haben nicht mehr genug. Ihr seid jetzt dafür verantwortlich, dass die aus dem Gröbsten wieder rauskommen. Packt mit an, dass die Not der Jerusalemer Gemeinde wieder gelindert wird. Und dazu argumentiert Paulus in diesen Versen, die wir jetzt vor uns haben, in drei Schritten. Der erste Schritt heißt, Gott versorgt euch. Das ist das, was das Prinzip von Saat und Ernte in der Bibel ausmacht. Nicht der einseitige Reichtum einiger weniger, das selbstsüchtige Investieren in Gottes Reich. Ja, gib 10 und ernte 1000. Sondern Gott sorgt für euch. Nicht, dass einige wenige immer reicher werden, sondern Gott sorgt für euch und er kümmert sich um eure persönlichen Bedürfnisse. Er wendet sich euch in eurer Armut, in eurer Not, in eurer Krankheit zu. Er steht, so haben wir es in dem Lobpreislied vorher gesungen, er steht an eurer Seite. Und da bleibt er, um für euch da zu sein. Ihr könnt es euch erlauben, in dieser Gegenwart Gottes, in seiner Freundlichkeit, in seiner unendlichen Treue, ihr könnt es euch erlauben, für Gott großzügig zu geben, weil Gott diese Gaben nun als Saatgut verwendet, um eine Ernte wachsen zu lassen. Wo auch immer dieses Saatgut hingeschickt wird, Gott kann daraus eine Ernte wachsen lassen. Wir wissen nicht, wie die Ernte ausfallen wird. Wir wissen nicht, ob Gott auf die Eurosaat in Euro-Ernte antwortet. Es ist seine Entscheidung, und zwar allein seine Entscheidung. Er ist souverän. Ob wir die Ernte von dem, was wir weggegeben haben, selber jetzt noch erleben, und zwar noch in unseren Lebtagen, ist seine Entscheidung. Vielleicht erleben wir die Ernte auch erst an dem Ort, an dem weder Motten noch Rost oder Diebe diesen Schatz im Himmel irgendwo rauben und angreifen können. Und dann ist es auch gut. Es liegt allein in seiner Souveränität. Wir haben kein Recht auf Reichtum, das wir bei Gott einfordern könnten. Wir haben kein Recht auf Wohlstand. Wir haben kein Recht auf Gesundheit und ein langes Leben. Wir gehören Gott mit allem, was wir sind und was wir haben. Aber wir haben sein Versprechen, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Und um das zu erreichen, da kann Gott ein Wunder tun. Zum Beispiel bei dem Elia hat Gott einen Raben beauftragt, der ihm Brot und Fleisch gegeben hat, dass er überleben konnte. Er kann es auch anders tun. Sein normales Vorgehen ist zum Beispiel, dass er andere Menschen damit bemüht, zu schauen, wo die Notsituationen sind, um dort zu helfen. Oder so wie es Nick Vujicic in seinem Buch als Untertitel geschrieben hat, wenn kein Wunder passiert, sei selbst eins. Deine Verantwortung. Hilf du mit dem, was du hast. Und so will Gott jetzt der Jerusalemer Gemeinde, die in Armut geraten ist, helfen durch die anderen Gemeinden, die ihnen Unterstützung bieten. Andere Menschen. Das war das, Der erste Argumentationsschritt: Gott versorgt euch. Darauf können wir uns felsenfest verlassen. Der zweite Schritt, den Paulus geht: Was Gott gibt, ist Saatgut und Brot. Beides. Gott verändert also unseren Blick. Den Blick, also von den Leuten, die helfen sollen. Die werden also weggelenkt von diesem Betrachten, das gehört mir, das ist mein Eigentum. Manchmal sagt man so, ja, das ist Besitz, das alles habe ich mir ja erarbeitet dafür. Gott lenkt den Blick weiter und sagt, guck mal, das, was du denkst, das würde dir gehören, ist letztlich in meiner Hand Saatgut und Brot. Beides. Er gibt uns, dass wir was für uns nehmen können, für uns genießen können, wie Brot zum Beispiel. Das ist in Ordnung. Aber er gibt uns auch, dass wir es wieder weiterreichen als Samen, der ausgestreut wird, um sich zu vervielfältigen. Ob wir selber jetzt die Ernte davon genießen oder andere, ist nicht mehr unsere Entscheidung. Indem wir Geld oder Besitz abgeben, hat Gott allein alle Rechte darüber. Es gehört ihm, und zwar exklusiv. Es kann also auch nicht angehen, dass ich mit dem Geld irgendeine Erwartung verbinde. Ich spende jetzt irgendwas und erwarte damit, dass die Gemeinde damit irgendwas tut. Wenn ich es abgebe, ist es abgegeben. Und Gott allein hat das Recht. Solche Rechenbeispiele, wie bei den Word of Faith Predigern, sind pure Gotteslästerung, wie es Wilkerson zu Recht feststellt. Hier werden Menschen in ihrer Sehnsucht nach Wohlstand und Gesundheit mit einer missbräuchlichen Verwendung von Bibelstellen betrogen. Um aussäen zu können, müssen wir nicht erst wohlhabend sein. Denn wir sind immer so reich, dass wir mit dem, was Gott uns gibt, freigebig sein können. Und sei es nur, und das stelle ich in Anführungszeichen, und sei es nur eine liebevolle Umarmung. Das hat der Priel das Leben gerettet. Wir sind immer so reich, dass wir genügend haben, um hergeben zu können. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn du den Eindruck hast, dass du gerade irgendwie zu kurz kommst oder nicht genug hast, um geben zu können, mal eine Liste anzufertigen, um darin alles zu notieren, was du an guten Gaben Gottes bekommen hast. Um dem auf die Spur zu kommen, was Gott dir gibt, als Saatgut und als Brot, zu genießen und zu teilen. Der dritte Argumentationsschritt, den Paulus hier geht: Gott beabsichtigt, dass sein Lob, der Lobpreis vermehrt wird. Durch dieses gegenseitige Teilen von Gottes Gaben soll erreicht werden, dass Gott geehrt wird. Paulus verwendet hier zwei griechische Begriffe, um das zu verdeutlichen. Der eine Begriff, eulogia, bezeichnet einmal den Segen, den Gott mir gibt, und zum anderen meine Reaktion darauf. Gott gibt mir Segen und ich antworte mit Lob. Dasselbe Wort in der griechischen Sprache, so wie es Paulus hier verwendet. Gott schenkt mir was und ich reagiere auf das, was er mir schenkt, mit Lobpreis. Gott wird geehrt, wenn wir seine Wohltaten als Saatgut wieder einsetzen, dass er es vermehren kann, dort, wo er das haben möchte. Mit dem zweiten Wort, Eucharistia, das kennen wir von der Eucharistie, also der Bezeichnung der Abendmahlsfeier, beschreibt er, wie Gottes Gnade, nämlich die Charis, die Eucharistia, die Charis, die Gnade, in Dankbarkeit mündet. Wenn wir Gottes Gnadengeschenke wieder aussäen, ausstreuen, wie Saatgut, dann wirken sie in uns Dankbarkeit. eben weil wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, wieder anderen helfen können. Es erfüllt mich mit Dankbarkeit zu sehen, ich sähe aus und ein anderer wird gesegnet dadurch. Gott vermehrt das auf seine Art und Weise. Das weckt in mir Dankbarkeit. Das ist der Weg, den Paulus geht, um hier zu helfen, dass die Christen in Korinth nicht einseitig vom Pferd stürzen. Auf der einen Seite, wir haben ja selber gar nicht genug. Und das Zweite, wir rechnen, dass wir das wieder zurückkriegen, und zwar hundertfach, was wir ausgestreut haben. Ja, es geht Paulus hier um die fröhliche Genügsamkeit. Bei den Lehren der Word of Faith-Bewegung wird der Blick auf die Vermehrung des Reichtums und Wohlstands gelenkt. Also die bleiben praktisch im Fokus immer auf dem Geld, das sie spenden. Paulus dagegen lenkt den Blick weg von dem, was ich aussehe, das gehört nicht mehr mir, und lenkt den Blick auf die Genügsamkeit. Ich habe genug. Seinem Freund Timotheus führt Paulus dann noch ausführlicher aus, was hier in diesen Versen nun mal angedeutet wird. 1. Timotheus Kapitel 6, 6 bis 8 heißt es dann folgendermaßen: Dabei ist doch jeder reich, jetzt kommt's, wer? Jeder reich, der an Gott glaubt und mit dem zufrieden ist, was er hat. Denn wir sind ohne Besitz auf diese Welt gekommen, und genauso werden wir sie auch wieder verlassen. Wenn wir zu essen haben und uns kleiden können, sollen wir zufrieden sein. Das ist das Maß, das uns Paulus gibt. Dem Timotheus hat das aufgeschrieben. Wir haben jederzeit genug. Gott versorgt uns. Diese Word of Faith-Prediger knüpfen bei den ungestillten Bedürfnissen und der Unzufriedenheit der Menschen an. Da, wo sie über ihre finanzielle Situation klagen, sie krank oder schwach sind und darunter leiden, da machen sie falsche Versprechungen und betrügen sie. Paulus wirft auf diese Situation aber ein ganz anderes Licht. Schaut auf das, was Gott euch in seiner Gnade gibt. Welchen Reichtum ihr habt in Gottes Treue. Und dann würde er mir sagen, ja, es gibt unerfüllte Wünsche. Und es gibt Bedürfnisse in deinem Leben, die nicht erfüllt werden. Es bleibt manches offen von dem, was du dir für dein Leben vorstellst. Aber lass dir dadurch nicht einreden, dass ich dich vergessen hätte. Dass ich nicht auf deiner Seite stünde. Ich lasse jederzeit meine Gnade auf dich überfließen, dass du von dem, was du zum Leben brauchst, mehr als genug hast. Du bist so reich beschenkt, dass du so vieles genießen kannst als Brot und so vieles teilen kannst als Saat. Ich möchte gerne, dass du mit dem, was ich dir gebe, für andere Segen weitergibst. Hör doch auf, nur dich zu sehen, deine unerfüllten Erwartungen und Wünsche. Sieh doch vielmehr auf mich und meine überfließende Gnade, mit der ich dir begegne. Fange an zu danken. Das wird Fröhlichkeit auslösen. Eine fröhliche Genügsamkeit. Froh und fröhlich trotz mancher Lücken. Froh, weil du in mir die Fülle hast. In mir Leben im Überfluss, Saat, um auszustreuen und zu ernten, den vergiss niemals. Ich liebe dich du fröhlicher Geber. Lasst uns beten. Jesus, wir leben in einer Zeit, in der uns so viele Bedürfnisse vor Augen gemalt werden, wie durch Werbung und Marketing uns ein Bedarf suggeriert wird, Wünsche erzeugt werden und wir ein richtig großes Gefühl an Mangel haben. Und wir dabei den Blick verstellt bekommen für das viele Gute, was du uns bereits gegeben hast. Den Blick verstellt bekommen für dieses einmalig gute Versprechen, dass du dich um uns kümmerst, dass du uns versorgst und wir genug haben werden in der Gemeinschaft mit dir. Ich möchte dich darum bitten, lieber Herr, dass du uns hilfst, in deinem Sinn verantwortungsbewusst mit dem umzugehen, was du uns gegeben hast. Das ist zu sehen und zu verwenden als Brot, an dem wir uns freuen können und satt essen können, aber auch als Saatgut, um es wieder auszustreuen, dass andere was davon nehmen können, dass es Ernte bringt. Hilf du uns, das in der Balance zu halten und im Vertrauen auf dich mutig Schritte zu gehen, uns von manchem zu lösen, auch von manchem Anspruchsdenken zu lösen und es in deinen Händen zu lassen, was du mit dem machst, was wir dir zur Verfügung zu stellen als unsere Spende. Lehre uns Großzügigkeit, die in dem Vertrauen ihren Boden hat, dass du an unserer Seite bist. Vielen Dank. Amen.